Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger.
Und ich bin Barbara Fischer. Wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte. Heute sprechen wir über einen sehr spannenden Fall, nämlich über den damaligen Mord an Modezar Rudolf Moshammer. Vor 20 Jahren wurde er erdrosselt. Was steckt hinter dieser Tat? Und wer war der Designer wirklich? All das besprechen wir heute im Bunte Menschen.
Bevor wir uns aber dem Modezar zuwenden, schauen wir wie immer, was bei unseren Promis sonst noch so los war.
Werbung.
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil: Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Bunte Spotlight.
Wir wünschen euch frohe Weihnachten und hoffen, ihr hattet gestern ein schönes Fest und genießt natürlich jetzt auch noch die Feiertage. Während Lilly und ich schon fleißig Plätzchen essen und Shampoos schlürfen, wollen wir aber mal schauen, wie unsere Promis die Weihnachtstage verbringen.
Während viele sich schon lange in die Weihnachtszeit verabschiedet hatten, hatte Schauspieler Hans Siegel kurz vor Weihnachten noch richtig viel zu tun. Bis zum 22. Dezember tourte der Bergdoktor mit Lesungen durchs Land. Danach hieß es ab nach Hause zu Frau Susanne und der Familie. An Heiligabend läuft im Hause Siegel immer alles nach Plan. Punkt 19 Uhr gibt es Raclette, dazwischen Bescherung. Nach ein paar Stunden im kleinen Kreis werden die Türen aufgemacht und dann füllt sich das Haus mit Freunden. Und Achtung, kleiner Rollenbruch, Hans Siegel steht nicht nur vor der Kamera, sondern auch in der Küche als Aufräumer und Kartoffelschäler sehr bodenständig.
Schauspieler Matthias Schweighöfer, der pendelt ja sonst zwischen Filmsets und Hollywood. Aber an Weihnachten ist er ganz klassisch zu Hause bei seinen Kindern in Deutschland. Allerdings mit einer sehr speziellen Deko-Idee. Dieses Jahr gibt's bei den Schweighöfers den hässlichsten Weihnachtsbaum überhaupt, den man sich vorstellen kann. Extra schief und extra wild geschmückt. Er meinte sogar, er würde es gerne mit so Hundekotbeuteln schmücken. Ja, und die Kinder feiern's und genau darum geht's. Und das war ihm am wichtigsten.
Bei Veronika Ferris und Carsten Maschmeyer wird's international. Ihre große Patchwork-Familie lebt in Deutschland und Kalifornien. Weihnachten feiern sie dieses Jahr gemeinsam in den französischen Alpen. Geschenke? Nebensache. Stattdessen schreiben sich alle Briefe. Was war schön im Jahr? Was wünscht man sich für die anderen? Gelesen wird an Heiligabend. Persönlicher geht's kaum.
Ist eine sehr schöne Idee, muss ich sagen. Also überlege ich, ob ich das auch mal mache im nächsten Jahr. Ja, und was macht Markus Söder? Wer hätte es gedacht, er mag's traditionell. An Heiligabend besucht er eigentlich immer das Grab seiner Eltern und danach geht er über den Nürnberger Christkindlmarkt. Und beim Essen, wir wissen ja alle laut Instagram und TikTok, wie sehr er Essen liebt. Ja, an Weihnachten freut er sich nämlich immer auf einen Klassiker mit Erinnerungspotenzial, nämlich roten Heringsalat mit Eiern und Äpfeln. Denn das hat immer seine Mutter auch früher gemacht.
Wundert mich, dass da gar kein Fleisch drin
ja.
ist. Aber jetzt wollen wir auch noch mal richtig romantisch werden, denn Maria Riesch feiert dieses Jahr ein ganz besonderes Fest. Im vergangenen Jahr war ihre neue Liebe noch geheim. Inzwischen ist klar, nach der Scheidung Anfang 2025 ist sie glücklich mit Johann Schrempf. Statt wie zuletzt auf hoher See wird Weihnachten diesmal ganz bodenständig und familiär in Garmisch gefeiert. Bruder, Eltern, Schwester sind dabei und zum allerersten Mal auch Johann. Premiere unterm Weihnachtsbaum also. Beide freuen sich riesig auf das gemeinsame Fest.
Und auch bei Marias Ex-Mann Markus Höfel liegt Liebe in der Luft. Er hat mit Marion Popp, der Mutter seines Sohnes Luca, ein Liebescomeback gefeiert. 16 Jahre nach der Trennung wagen die beide nochmal einen Anlauf und machen es offiziell. An Silvester wollen sie sich im heimischen Kitzbühel das Ja-Wort geben. Also wirklich ein Jahresende mit Happy End.
Heute sprechen wir über einen Fall, der vor 20 Jahren ganz Deutschland erschüttert hat. Ein Fall, der Glamour, Exzentrik, ein gefährliches Doppelleben und ein brutales Verbrechen miteinander verbindet. Es geht um den Mord an Modezar Rudolf Moshammer. Kaum ein anderer hat die Münchner Schickeria so sehr geprägt wie er. Und genau deswegen wollen wir heute hinter seine schillernde Fassade blicken. Wer war Rudolf Moshammer wirklich? Wie kam es zur schrecklichen Tat? Und wie kamen die Ermittler dem Täter eigentlich so schnell auf die Spur?
Bevor wir aber
ins Jahr 2005 gehen und über den Mord sprechen, wollen wir uns erstmal Rudolf Mooshammer als Mensch widmen. Rudolf Mooshammer, auch liebevoll Mosi genannt, der ein oder andere weiß es wahrscheinlich noch. Er war ja nicht nur Modemacher, sondern ein echtes Original. Ich glaube, in München kannte ihn wirklich fast jeder. Allein sein Erscheinungsbild war einzigartig. Er trug ja immer seine toupierte schwarze Perücke, seinen Schnauzer, manchmal auch Kajal um die Augen, dann eine große Pilotensonnenbrille. Ja, das waren alles so Dinge, die sein Markenzeichen waren, aber natürlich auch immer perfekt gekleidet. Er trug schicke Anzüge und Pelzmäntel und war immer im Rolls Royce unterwegs. Und natürlich, wer war immer in seinem Arm? Seine geliebte Terrierhündin Daisy.
Ja, man hatte wirklich das Gefühl, sobald er in die Öffentlichkeit tritt, spielt er die Rolle seines Lebens. Er war ja auch nicht der klassische Modedesigner, sondern vor allem der geborene Verkäufer. Und so fing auch seine Karriere an. Er hatte eine Ausbildung gemacht im Stoffeinzelhandel. Doch er wollte immer eins, ganz groß rauskommen. Er wollte berühmt werden und sehnte sich nach einem Leben voller Glamour und Glanz.
Ja, und ich glaube, das hat auch mit seiner Kindheit zu tun. Die war nämlich nicht so einfach. Mooshammer wurde 1940 in München geboren und eigentlich erstmal in ganz guten bürgerlichen Verhältnissen. Doch dann hat sein Vater seinen Job als Versicherungskaufmann verloren und ab da änderte sich alles. Sein Papa wurde ja schwer alkoholkrank und auch gewalttätig, hat sich immer mehr von der Familie distanziert und ja, dadurch ist natürlich die Familie total in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Mooshammer hatte auch immer wieder drüber gesprochen. Manchmal hatten sie gar nichts zu essen zu Hause, nur eine Dose Sardinen. Und ja, der Vater wurde immer kränker und abhängiger und ist dann auch in die Obdachlosigkeit abgerutscht und hat sich dann später umgebracht. Und Rudolf hatte eigentlich im Leben nur eine Bezugsperson und das war seine Mama Else. Die beiden, ja, haben immer zusammengehalten, hatten eine ganz liebevolle, enge Beziehung und haben sich trotz dieser Armut, weil da muss ich immer dran denken, an diese Anekdote von Rudolf Mooshammer, haben sie sich irgendwie schön gemacht. Er hat mal erzählt, dass sie manchmal so zu zweit zu Hause waren und hatten eigentlich nichts, weder einen vollen Kühlschrank noch irgendwie ja eine tolle Wohnung. Aber dann hat sich die Mama immer in ein schickes Abendkleid geworfen aus besseren Zeiten, weil sie gesagt hat, Mensch Rudi, wir geben uns jetzt ein gutes Gefühl. Ja, wir machen es uns jetzt trotzdem schön und ich weiß doch, wie du das liebst, wenn ich glitzernde lange Kleider trage. Also irgendwie, finde ich, hat das auch nochmal so ganz viel gezeigt über diese beiden irgendwie als Mutter und Sohn.
Es klingt vor allem so, als hätte die Mutter ihren Sohn sehr geprägt in Sachen sich das Leben schön machen. Was man aber auch sagen muss, es war ja nicht nur schwierig wegen der finanziellen Situation, sondern es war tatsächlich auch eine Zeit lang gefährlich zu Hause, weil der Vater immer mehr abrutschte in die Alkoholabhängigkeit und er wurde dann auch richtig aggressiv und gewalttätig und das hat Rudolf Mooshammer und seine Mutter natürlich auch sehr beeinflusst. Und der Vater hat tatsächlich auch gedroht, nicht nur sein Leben auszulöschen, was er dann vermutlich getan hat, sondern eben auch das der Familie. Und so war es dann wirklich höchste Zeit für Rudolf Mooshammer und seine Mutter Else, die Beine in die Hand zu nehmen und sich ein eigenes Leben aufzubauen und auszuziehen. Und er wusste eben, was es bedeutet, alles zu verlieren und umso mehr wollte er für sich, aber auch für seine Mama ein neues Leben. Er wollte nach ganz oben und das hat er ja dann auch wirklich geschafft. 1968 hatte er in der berühmten Maximilianstraße seine Boutique Carnaval de Venise eröffnet, in der er Herrenmode der Luxusklasse verkaufte und was auch lustig ist, der hat tatsächlich mit Bademänteln da angefangen. Er hat das wirklich schön pompös ausgestaltet, dieses Geschäft. Und dann hat er präsentiert 10 weiße Bademäntel mit einem Emblem. Und die anderen Schränke, die hat er zugelassen, in der Hoffnung, niemand würde sie aufmachen, weil da war zunächst gar nichts drin. Aber später konnte man zum Beispiel Pelzmäntel für damals 40.000 Mark dort kaufen, also wirklich High Class. Und durch seine extravagante Ware, aber auch sein Netzwerk und sein pompöses Auftreten wurde er immer berühmter und Stars wie Roberto Blanco, Arnold Schwarzenegger, Thomas Gottschalk oder auch der schwedische König Carl Gustav wurden zu seinen Kunden. Und so wurde er immer mehr selbst zum Star, bekam kleine Filmrollen oder waren Werbespots zu sehen. Vor allem die 1980er und 90er Jahre waren beruflich seine glorreichen Jahre.
Was ich noch ganz lustig finde zu König Carl Gustav, was glaubst du, was hat er bei unserem Mosi gekauft? Warum ist er immer nach München gereist und ist in diesen Laden?
Also Lederhosen wird Mooshammer nicht verkauft haben.
Nein, und zwar hat sich der König immer extra Unterhosen anfertigen lassen, in einem bestimmten Blauton. Und deswegen ist er immer zu Rudolf Mooshammer gefahren, weil er dort seine Unterhosen gekauft hat. Also das finde ich irgendwie schon ganz lustig. Also das muss man ja auch erstmal schaffen.
Vor allem ist es auch keine kurze Reise von Schweden
Nein.
nach München.
Also man muss das erstmal schaffen, dass ein König zu einem kommt, um sich Unterwäsche zu kaufen.
Absolut. Der hatte bestimmt die beste Seite, der Mooshammer.
Ja, und er hatte ein gutes Netzwerk, weil er natürlich nach außen hin auch so eine strahlende Persönlichkeit war. Er war immer gut drauf, hatte immer ein Lächeln auf den Lippen. Du hast vorhin das angesprochen mit dem geborenen Verkäufer. So war er auch. Er konnte die Menschen in seinen Bann ziehen. Aber hinter dieser Fassade, da verbarg sich wirklich ein Mann voller Widersprüche. Man kennt das ja öfter auch von Comedians, die nach außen immer total lustig sind, aber eigentlich im Privaten das absolute Gegenteil. Und bei ihm war das auch so ein bisschen. Er war gar kein einfacher Mensch. Vor allem seine Mitarbeiter mussten das oft zu spüren bekommen. Die haben da auch nach seinem Tod sich zu geäußert. Er soll sehr schwierig im Umgang gewesen sein, sehr cholerisch. Also wenn es nicht genau so abgelaufen ist, wie er das wollte, ist er ausgeflippt. Er wollte zum Beispiel auch nicht, dass die Mitarbeiter untereinander reden, sich verstehen. Er hatte auch immer Angst, dass irgendjemand über ihn schlecht redet, ja, dass sich die Menschen die Mäuler zerreißen. Also ihm war das immer ganz, ganz wichtig, dass eigentlich totale Stille im Geschäft herrscht. Und er war natürlich auch total egozentrisch. Ich meine, das hat man auch immer mal wieder erlebt. Das, finde ich, hat er ja auch ein bisschen ausgestrahlt. Und irgendwie war er sehr einsam. Und ich finde, das ist auch sowas, was sich ja jetzt durch sein Leben so zieht und was wir jetzt auch in der Folge hören werden. Er hatte zwar einerseits diese Society um sich rum, aber so wirklich enge Freunde, Menschen, denen er vertraute, gab es eigentlich kaum. Die einzigen Menschen, die so in seinem Leben waren, denen er ein bisschen vertraut hat, das war sein Chauffeur Andreas Kaplan und sein Hausarzt Arnulf Borchers. Also das waren die beiden Menschen, denen er noch vertraut hat, aber sogar denen hat er nicht mal seine tiefsten Geheimnisse verraten.
Ja, da gibt es ja noch eine Geschichte, die sich so durch dein Leben zieht, die zwei Seiten hat, und das ist die Beziehung zu seiner Mutter. Die war natürlich bis zu ihrem Tod 1993 auch die wichtigste Person in seinem Leben, aber auch hier scheinen sich die Geister, wie gesund das Verhältnis der beiden wirklich war. Mehrere Quellen behaupten ja auch immer wieder, dass die Mutter sehr dominant gewesen sei und eigentlich über ihn bestimmt habe, dass sie ihn auch immer wieder in die Öffentlichkeit gedrängt haben soll und seine wahren Bedürfnisse eigentlich nicht so wirklich akzeptiert hat. Also es gibt zum Beispiel auch die Anekdote, dass sie nicht wollte, dass wenn er mal mit jemand anderem zusammenziehen wollte, dass sie das nicht akzeptiert hat, sondern gesagt hat, also wenn, dann komme ich aber mit, und den einfach nicht loslassen konnte.
Ja, er bewegte sich ja auch irgendwie in so zwei Welten. Einerseits war er dieser Paradiesvogel in der Luxuswelt, aber andererseits hatte er ja auch ein Riesenherz. Er hat sich eigentlich immer mit den Menschen beschäftigt, denen es nicht so gut geht. Vor allem dieses Thema Obdachlosigkeit hat ihn natürlich wegen seines Vaters sehr beschäftigt. Und er hat sich wirklich regelmäßig mit den Obdachlosen in München ausgetauscht. Er hat sie wirklich immer wieder besucht unter der Reichenbachbrücke. Er gab ja jährlich auch dieses große Weihnachtsessen für alle Obdachlosen. Er hat die Straßenzeitung Biss sehr stark unterstützt und hat ja auch seine eigene Stiftung gegründet, Licht für Obdachlose. Also er hat nie vergessen, wie es eigentlich auch anders sein kann.
Und was ich auch sehr interessant fand, es gab mal eine Dokumentation Lebenslinien, die kam im Jahr 2018 raus. Da kamen auch Obdachlose zu Wort, die ihn getroffen haben. Und die haben erzählt, der hatte auch so gar keine Berührungsängste. Also der hat jetzt nicht für die Kamera da irgendwie die Hand geschüttelt und ist dann wieder gegangen, damit alle nach außen hin sein Engagement sehen, sondern der hat sich wirklich zu denen an den Tisch gesetzt und einen Tag mit denen verbracht, sich mit denen unterhalten und gefragt, wie geht's euch eigentlich, um auch die Bedürfnisse herauszuhören, um zu wissen, was brauchen die eigentlich wirklich. Und er hat auch für Einzelne dann eine Patenschaft übernommen in diesem Biss-Magazin, also er hat deren Gehalt bezahlt, und das zeigt eigentlich, dass er wirklich mit dem Herzen dabei war. Und apropos zwei Welten, der Modemacher führte ja auch eine Art Doppelleben. In München war es ein offenes Geheimnis, dass er homosexuell war. Er selbst hat immer gesagt, er liebt die Seelen. Also wenn er nach Partnern gefragt wurde, der hat er gesagt, es gibt wenige Menschen, die ihm nah sind im Leben, und das sind einfach Seelen, die er liebt. Und wenn, hat er gesagt, dass er bisexuell sei, aber das wollte er eigentlich auch nicht veröffentlicht haben. Also es gab dieses Eingeständnis in der Dokumentation Lebenslinien von früher, da hat er das eben zugegeben, aber
dann auch nicht autorisiert. Das musste zurückgenommen werden, aber später nach seinem Tod wurde das dann ausgestrahlt. Aber was er immer propagiert hat, er liebt Seelen. Aber zu Lebzeiten, wie gesagt, hat er sich nie dazu bekannt, auch nicht gegenüber seinen Vertrauten. Und was bis dato niemand wusste, Rudolf Mooshammer war nachts heimlich immer auf der Suche nach Liebe. Mit seinem Rolls-Royce fuhr er regelmäßig allein durchs Hauptbahnhofsviertel, um junge Männer anzusprechen und für Sex zu bezahlen. In der dortigen Szene war das zwar schon bekannt, aber eben nicht der Öffentlichkeit. Und leider wurde einer dieser nächtlichen Streifzüge dem Modedesigner schließlich am 13. Januar 2005 zum Verhängnis.
Ja, am Morgen des 14. Januars fand sein Chauffeur Andreas Kaplan Rudolf Mooshammer tot in dessen Villa in Grünwald liegen. Er wurde erdrosselt mit einem Kabel. Ja, und diese Nachricht verbreitete sich natürlich dann wie ein Lauffeuer. Ganz Deutschland stand unter Schock. Und da wollen wir jetzt mal kurz unsere Kollegin Anja Reichelt mit ins Boot holen. Sie war nämlich damals eine der ersten Journalistinnen, die von seinem Tod erfahren haben. Anja, wie hat dich diese Nachricht damals erreicht?
Ja, ich war da junge Journalistin und gearbeitet bei DDP Nachrichtenagentur. Das war eine Konkurrenz zur DPA einige Jahre lang. Und wir hatten eine relativ große Redaktion in München. Ja, und das war irgendwie so ein Vormittag, wo nicht besonders viel los war. Und dann habe ich einen Anruf bekommen von einer Quelle. Ja, das könnte doch was für euch sein. Wir haben gerade Rudolf Mooshammer gefunden, tot in seiner Wohnung mit einem Telefonkabel um den Hals. Und das war eine Quelle, wo ich wusste, der erzählt keinen Mist, weil normalerweise kannst du eigentlich eine Todesmeldung nur raushauen, wenn es bestätigt wurde. Aber es war ja klar, Rudolf Mooshammer hatte keine Angehörigen, dass es so schnell nicht bestätigt werden konnte. Und da haben wir uns halt dann tatsächlich drauf verlassen und haben dann diese Meldung rausgehauen. Rudolf Mooshammer verstorben und war dann auch eben mit weitem Abstand die ersten auf dem Newsmarkt. Und dann rollte halt diese ganze Lawine los damals.
Und wie hast du reagiert? Musstest du dahin oder nicht?
Nee, ich habe dann die Meldung geschrieben, habe dann auch bei der Polizei angerufen. Die haben dann das auch so halb bestätigt, zwar nicht mit Namen, aber haben eben gesagt, dass da jemand tot aufgefunden wurde und die Ermittlungen laufen. Und dann sind wir, meine ich, als erstes zu seinem Geschäft in der Maximilianstraße gegangen. Und da sind ja dann immer, es geht ja immer total schnell, dass dann die Fans schon da stehen und Kerzen aufstellen und so. Und es war ja dann eine Riesenwelle, die da reinschwappte.
Wie überraschend war das für dich? Weil eigentlich war ja sein Doppelleben, sage ich jetzt mal, der Öffentlichkeit nicht so sehr bekannt.
Überhaupt nicht. Und mir war das überhaupt nicht klar, dass der sich da in solchen Kreisen bewegt und dass das doch dann so ein anscheinend dubioses Milieu war. Also man kannte ihn ja, wie er da mit seinem Riesenschlitten durch München gefahren ist. Er war ja schon auch so Teil der High Society. Also das hat für mich gar nicht zusammengepasst mit dem Modezar, der sich da im Münchner Rotlichtviertel rumfahren lässt von seinem Chauffeur damals und da auf quasi Männerjagd geht. Also das war wirklich für uns alle total überraschend.
Aber ich glaube, der hat ja eben alleine dann, ist er alleine mit seinem Mercedes rumgefahren. Oder der hat sich ja da jetzt nicht mehr von seinem Chauffeur fahren lassen.
Ich glaube schon, der hat seinen Chauffeur, der ist selbst gar kein Auto gefahren.
Ja, es ist wirklich unglaublich, auch wenn man alte Aufnahmen sieht, was das für ein Medienspektakel war. Keiner konnte glauben, was da passiert ist. Und auch die Ermittler standen ja erstmal vor einem riesengroßen Fragezeichen. Denn es gab keine Kampfspuren, kein Blut oder Chaos. Alles war total aufgeräumt, eigentlich schon zu aufgeräumt. Das Einzige, was so gar nicht zum Tatort gepasst hat, war eine Pornokassette, die auf dem Tisch lag. Und da kam dann natürlich das erste Mal der Gedanke auf, ob es sich um ein Sexualverbrechen handeln könnte. Zudem standen die Ermittler unter massivem Druck, da es sich ja um ein prominentes Opfer handelte. Ja, und als erstes schaut man sich natürlich das Umfeld an. Und da geriet Moosis Chauffeur in den Fokus, denn Andreas Kaplan sollte nach dessen Tod eine Wohnung sowie monatliches Geld bis zu seinem Tod bekommen.
Ja, das kennt man natürlich, ne? Wenn man weiß, okay, die Person wird viel erben, die hätte am ehesten was davon. Aber der Chauffeur war es nicht, der war ja auch wirklich sein engster Vertrauter. Es hat sich nämlich dann doch alles extrem schnell aufgeklärt. Denn nur 2 Tage nach dem Mord konnte der Fall dank einer DNA-Spur an der Tatwaffe aufgeklärt werden. Der Staatsanwalt Peter Bohle betonte auch nochmal damals, wie ungewöhnlich das eigentlich war, dass diese Aufklärung so schnell war und sagte, die schnelle Spurensicherung war damals noch umstritten. Aber sie brachte uns den entscheidenden Durchbruch. Ja, und wer war der Täter? Der Täter war damals ein 25-jähriger Iraker namens Herrisch A. Und der war der Polizei bekannt, deswegen kamen sie auch so schnell auf diese DNA-Spur. Denn die Staatsanwaltschaft hatte in der Vergangenheit schon gegen ihn ermittelt, wegen Körperverletzung und Vergewaltigung. Und ehrlich gesagt war der auch relativ geständig. Er hat dann wirklich eigentlich ein paar Stunden später ein ganz offenes Geständnis abgelegt und erzählt, wie aus seiner Sicht die Tatnacht abgelaufen sei. Er meinte, Rudolf Mooshammer soll ihn angesprochen haben im Bahnhofsviertel. Dann haben die beiden sich verabredet zu sexuellen Handlungen gegen eine Zahlung von 2000 Euro. Mooshammer nahm ihn dann anschließend mit in seine Villa in Grünwald. Und da soll es auch erst zu sexuellen Handlungen gekommen sein, also das, was sie vereinbart hatten. Doch dann wollte Mooshammer offenbar nicht diese 2000 Euro zahlen und die Situation soll vollkommen eskaliert sein. Und dann in diesem Streit soll der 25-jährige Rudolf Mooshammer erdrosselt haben.
Ja, was letztlich ganz genau in dieser Nacht geschehen ist, werden wir wohl nie erfahren. Das Gericht entschied, dass der spielsüchtige Iraker Mooshammers Tod geplant und ihn heimtückisch ermordet hat, um den vermögenden Modemacher auszurauben. Deshalb wurde dieser dann auch zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Nach 18 Jahren kam er aber frei und wurde 2023 in seine Heimat abgeschoben. Dort soll er angeblich mittlerweile als Maler arbeiten. Doch sein Anwalt Dr. Adam Ahmed hat bis heute Kontakt zu ihm. Er sagt, er hat mir schon geschildert, dass er tagtäglich über diese Tat nachdenkt. Einerseits, dass er sowas gemacht hat, dass er dazu in Anführungsstrichen in der Lage war. Andererseits hat er natürlich in seinem Leben die wertvollsten Jahre hergeschenkt, nämlich in Unfreiheit. So hat der Anwalt es gegenüber RTL geschildert.
Gut, da kann man jetzt halten davon, was man möchte. Rudolf Mooshammer hat durch ihn auch viele Jahre verloren. Deswegen, es bringt ihn nicht zurück. Es ist ein super tragisches Ende für eine so schillernde Person, die irgendwie doch innerlich sehr zerrissen war. Sie konnte eigentlich nie so leben und sein, wie sie wirklich war. Und was mich auch so ein bisschen wundert, das haben ja auch im Nachgang dann sowohl sein Chauffeur, aber auch als sein damaliger Bodyguard erzählt. Gerade so in den letzten Jahren, so Anfang der 2000er, wurde Rudolf Mooshammer irgendwie immer unvorsichtiger. Also einerseits war er ein Mensch, der total ängstlich war. Er hatte immer Angst, dass er verfolgt wird, dass ihm was passieren könnte, dass irgendein Verrückter ihm was antut. Er hatte ja auch eine Pistole, hat immer alles total abgesichert, auch zu Hause, ne? Jede Tür. Also alles war eigentlich gesichert wie, keine Ahnung, ein anderes Schloss oder so. Aber dann entscheidet er sich dazu, immer alleine nachts durchs Viertel zu fahren, wo man ja weiß, da ist auch viel Kriminalität, da ist es nicht so sicher. Ja, und in den letzten Jahren hatte man einfach das Gefühl, zumindest sagen, dass halt sein Bodyguard oder sein Chauffeur, dass es ihm irgendwie immer mehr egaler wurde, dass Leute ihn gesehen haben. Er wurde immer unvorsichtiger und war auch so risikobereit. Ihm war es einfach egal. Also er ist wahrscheinlich immer mehr seinen Trieben gefolgt, wenn man das so sagen kann. Und das ist so schade irgendwie, dass am Schluss dann sowas eigentlich ihm zu Verhängnis wurde. Eigentlich nur, wo einmal er selbst sein wollte oder seiner Liebe nachgehen wollte.
Ja, ich denke, das Interessante an Rudolf Mooshammer ist, dass wir es wie so oft mit Widersprüchen zu tun haben. Einerseits die Vorsicht, andererseits diese Getriebenheit. Und trotzdem glaube ich auch, weil du ja vorhin auch meintest, ihm wurden auch wertvolle Jahre geklaut. Ich meine, man hat auch gesehen, wie er sich immer wieder neu erfunden hat. Vom Modemacher zu Musiker auch. Er ist ja auch beim Grand Prix aufgetreten. Zur Kultfigur hat er sich gemacht. Am Schluss wurde er einfach nur für seine Anwesenheit gefeiert. Junge Leute fanden es lustig, ein Foto auch mit ihm zu machen. Und er war ein Werbegesicht. Und ich glaube, es wäre auch nochmal spannend gewesen zu sehen, wie hätte er die Zeit jetzt mitgenommen? Was hätte er jetzt nochmal aus sich geschaffen? Weil das war seine große Kunst, aus dem Nichts sich immer wieder neu zu erschaffen. Und das ist schade, dass wir das nicht mehr sehen können.
Ja, und ich glaube, am Ende hat ihn auch keiner so wirklich gekannt.
Wahrscheinlich nicht. Trotzdem bleibt er unvergessen. Und das spiegelt sich ja auch in unserem Stadtbild ein bisschen wieder. Ich weiß nicht, ob du seine letzte Ruhestätte kennst. Die ist im Münchner Ostfriedhof. Das ist ein Riesenmausoleum. Dafür hat er noch selbst gesorgt, dass ihm dieses Denkmal gesetzt wird.
Mit seiner Mama liegt
genau.
Er da.
Genau. Er hat das zunächst für seine Mutter organisiert. Das ist eine Riesengruft inmitten des Friedhofs. Und später wurde er dann ganz in ihrer Nähe beigesetzt. Und das ist irgendwie auch eine schöne Vorstellung, dass er zumindest jetzt im Tod nicht so einsam ist, wie er sich wahrscheinlich die letzten Jahre seines Lebens gefühlt hat.
Werbung.
Stars und Sternchen.
Für Hollywood-Star Nicole Kidman war das Jahr 2025 mit Herausforderungen verbunden. Nach 19 gemeinsamen Jahren mit Musiker Keith Urban ist die Schauspielerin plötzlich wieder Single.
Daher wollen wir mal schauen, was die Sterne im neuen Jahr für die 58-Jährige bereithalten. Sie hat am 20. Juni Geburtstag und ist daher vom Sternzeichen Zwilling. Zwillinge gehen mit einem starken Rückenwind in das neue Jahr. Denn Merkur, ihr Herrscherplanet, aktiviert gleich mehrfach jene Bereiche, die für Neuanfang, Selbstverwirklichung und emotionale Klarheit stehen. 2026 ist kein Zufall, sondern ein astrologisch perfekt getimtes Kapitel der Erneuerung. Schon zu Jahresbeginn steht eine markante Merkur-Jupiter-Konstellation über ihr, die Zwillinge mit einer Extraportion Mut und Erkenntnisfähigkeit segnet. Für Nicole bedeutet das, sie sieht sich und ihr Leben in einem ganz neuen Licht. Dinge, die lange im Hintergrund gewabert haben, treten jetzt klar hervor. In der Liebe deutet sich ein faszinierender Verlauf an. Während das Frühjahr von einer luftigen Merkur-Venus-Bewegung geprägt ist, erlebt Nicole eine Phase der Leichtigkeit, des Ausprobierens und der spielerischen Begegnungen. Perfekt für Zwillinge, die Freiheit und geistige Anziehung höher zu bewerten als reine Romantik. Doch spätestens im Sommer, wenn Venus in ein harmonisches Luftzeichen wechselt und gleichzeitig Saturn rückläufig wird, öffnet sich eine seltene astrologische Tür. Eine Begegnung, die nicht nur flirtet, sondern tiefe Resonanz und ein echtes Seelenwachstum mitbringt. Es ist niemand, der sie verändert, sondern jemand, bei dem sie sich entfalten kann, ohne sich zu verlieren. Der Herbst stellt diese Energie auf den Prüfstand und bringt Nicole emotionale Klarheit. Was bleibt, ist das, was sie stärkt und inspiriert. Und sie erlebt auch ein Jahr intensiver Selbstfindung. Uranus aktiviert ihr 12. Haus, das Feld der inneren Prozesse, Intuition und echten Erkenntnisse. Für Nicole bedeutet das, sie sortiert ihre Werte neu, erkennt lange überdeckte Wünsche und öffnet Räume, in denen neue Kreativität entsteht. Ob im Film, in der Regie, in der Produktion oder bei spirituelleren Projekten. Unser kosmischer Tipp. Liebe Nicole, geh neue Schritte in deinem eigenen Tempo. 2026 schenkt dir Chancen, aber du musst nicht jede sofort nutzen. Hör darauf, welche Menschen, welche Projekte und Gefühle sich stimmig anfühlen und welche nur laut, aber nicht hilfreich sind. Deine innere Balance ist in diesem Jahr dein verlässlichster Kompass.
Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, zum Beispiel zu einem Thema oder prominenten Gast, dann schreibt uns gerne. Entweder per Mail an buntemenschen@burda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte. Jetzt wünschen wir euch erstmal frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage und genießt natürlich die Zeit mit euren Liebsten.
Und falls ihr mal einen Moment der Pause habt in den Feiertagen, hört gerne unseren Podcast.
Bis bald.
Tschüss. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.